ARD.
Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Heute.
Und dann saß ich da auf dem Sofa im Wohnzimmer mit diesen Menschen und meine Welt ist auseinandergebrochen. Ich war Hausfrau, Mutter mit Leidenschaft. Ich war damals 36. Mein Mann und mein Bruder waren 38, mein Sohn 3. Und es war eine ganz heile Welt. Alles war gut, alles ist gut gelaufen. Und auf einmal bricht alles weg und mein Leben lag in Trümmern.
Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben mit Martin Liss.
Katharina ist 36 Jahre alt und steht in der Blüte ihres Lebens. Sie hat einen Mann und 3 Kinder. Die sollen am kommenden Tag getauft werden. Doch dann, an nur einem Nachmittag, bricht Katharinas Welt unwiderruflich auseinander. In dieser Folge unseres Podcasts erzählt Katharina mir ihre Geschichte. Diese könnt ihr wie alle Folgen von Schicksal in der ARD-Audiothek finden.
Mein Schicksal ist der Unfalltod meiner Familie 2005. Das war an einem Samstag, der 13. August. Da ist mein Mann und der Vater meiner Kinder, unser 3-jähriger Sohn und mein Bruder, mit dem ich auch ein sehr enges Verhältnis hatte, die sind Samstagmorgen zu einem Ausflug aufgebrochen. Damals habe ich noch Zwillinge von 2 Jahren gehabt. Und nächsten Tag sollten alle 3 Kinder getauft werden. Und er hat dann den Sohn Karl mitgenommen, weil das auch beschwerlich ist, mit dem Zwillingswagen in Geschäfte und Erledigungen machen. Und sie sind morgens um 9 Uhr aus dem Haus gegangen. Und um 17 Uhr hat die Polizei mit 2 Seelsorgerinnen geklingelt. Und ich habe gedacht, das klingelt, die kommen nach Hause. Ich hatte Essen vorbereitet. Und dann stand Polizei und haben gesagt, ob sie reinkommen können. Und ich habe erst gedacht, ach, ich bin irgendwie falsch geblitzt oder geparkt. Oder man denkt ja an sowas überhaupt nicht. Und es war ein ganz, ganz netter junger Polizist noch. Ich kann mich auch heute noch sehr gut an sein Gesicht erinnern. Und der hat mir dann gesagt, dass es einen schweren Unfall gegeben hätte. Und ich habe dann erst gedacht, die sind verletzt und habe gefragt, in welchem Krankenhaus sie liegen und so. Und dann hat er nur mit dem Kopf geschüttelt. Und dann habe ich durchgefragt, mein Mann, mein Sohn, mein Bruder. Und der hat nur mit dem Kopf geschüttelt. Dann habe ich die halt reingebeten. Und 2 Seelsorgerinnen, das waren 2 Frauen. Ich habe dann sofort meine Familie angerufen, meinen Vater, die Eltern von meinem Mann und meine allerbeste Freundin. Und sie sind dann gekommen und dann saß ich da auf dem Sofa im Wohnzimmer mit diesen Menschen. Und meine Welt ist auseinandergebrochen. Ich war Hausfrau, Mutter mit Leidenschaft. Ich war damals 36. Mein Mann und mein Bruder waren 38. Mein Sohn, wie gesagt, 3. Und es war eine ganz heile Welt. Alles war gut, alles ist gut gelaufen. Und auf einmal bricht alles weg. Und mein Leben lag in Trümmern. Also ich habe einige Schicksalsschläge in meinem Leben gehabt. Aber ich muss sagen, das war echt das Schlimmste.
Katharina steht unter Schock. Sie reagiert wie ferngesteuert.
Also ich weiß dann noch, ich bin in die Küche gegangen, habe das Essen weggeschüttet und habe einfach funktioniert. Also das ist unfassbar, wie man einfach weitermacht. Man ist in so einem Trott drin, also man versorgt die Kinder, aber man funktioniert nur. Und ich weiß natürlich heute auch, ich war sofort schwerst traumatisiert, weil der Tod von einem Kind ist ein ganz, ganz schweres Trauma. Und vom Körper ist es so, man spaltet sich ab, man spaltet sich auf, der Körper geht in eine Schockstarre rein und so überlebt man erstmal. Und ich habe nur funktioniert, ich habe nicht gelebt, ich habe nur funktioniert. Dann kommt so, muss man den Bestatter dann Obduktion, weil meine Familie ist ja verbrannt in dem Auto. Also man wusste nicht mehr, wer ist mein Bruder und wer ist mein Mann. Und dann haben die Speichelproben genommen von mir, um überhaupt irgendwie identifizieren zu können. Dann kommt die Polizei, dann gibt es Fragen. Dann habe ich 1000 Fragen gestellt. Ich bin zur Unfallstelle natürlich gefahren. Das war hier auf der bekannten Schwarzwald-Hochstraße in Baden-Baden. Da sind die aus einer Linkskurve rausgeflogen. Der Freund von meinem Mann ist ja gefahren. Und die sind durch überhöhte Geschwindigkeit, sind die aus einer Kurve rausgeflogen und sind über so einen Rastplatz geschlittert. Und durch dieses Aufschlittern über den Rastplatz hat es unten am Auto den Tank aufgerissen. Und dadurch hat das Auto Feuer gefangen und hat hinten Feuer gefangen. Und da saß mein Mann und mein Sohn und mein Bruder saß auf dem Beifahrersitz. Und das Feuer ist von hinten ganz schnell gekommen. Und es gab dann ganz viel Zeugen, die der Unfallverursacher vorher noch alle überholt hat, weil er gedacht hat, ich gebe mal ein bisschen Gas und zeige mal, was ich kann. Und die haben dann noch versucht, alles also meine Familie noch rauszuziehen, zu retten. Aber die Gurte sind nicht aufgegangen, weil das ganz schnell geschmolzen ist. Die haben die nicht mehr rausbekommen.
Den Unfall verursacht ein guter Freund der Familie fahrlässig und ausgerechnet der überlebt den Unfall als einziger.
Also am Anfang hätte ich ihn umbringen können. Da stehe ich auch zu. Ja, also ich hätte am Anfang, habe ich gedacht, du, ich schlitz dich einfach am lebendigen Leibe auf, dass du einfach mal weißt, was ich gerade für einen körperlichen Schmerz habe, weil man hat einen unfassbaren körperlichen Schmerz, von dem man denkt, der heilt nicht mehr. Zumal er mich auch sehr angelogen hat. Also er hat nicht zugegeben, wie der Unfall entstanden ist. Er hat abgestritten, die Bremsen hätten versagt und die Lenkung hätte versagt. Und was ich der Staatsanwaltschaft echt hoch anrechne, dass das verbrannte Auto, die haben das richtig beschlagnahmt und die haben Bäume gefällt, um zu sehen, mit welcher Geschwindigkeit das Auto auf die Bäume geprallt ist. Und daran haben die feststellen können, dass der Aufprall 150 war und erlaubt war dort 70. Und er hat ja auch keinen Prozess bekommen. Also er hat sie eigentlich gar nicht, noch nicht mal richtig verantworten müssen für das. Und die Strafe oder das Urteil ist fahrlässige Tötung in 3 Fällen gewesen. Und im Strafbefehl stand auch drin, dass er nicht geeignet ist für das Halten eines Fahrzeugs, dass es Imponiergehabe war und dass es Angeberei war. Ein Jahr haben sie ihm den Führerschein weggenommen und er hat eine Geldstrafe gekriegt. Und der ist aber eine Woche nach dem Unfall ist er wieder nach Karlsruhe in seine Anwaltskanzlei gefahren. Der ist Insolventanwalt und ist nach einer Woche einfach wieder in die Kanzlei gefahren, hat weitergemacht. Ja. Ich habe aber gemerkt, dass mich dieser Hass und dieser Zorn auf diesen Menschen, dass der mich zerstört und dass ich mein Leben nicht mehr auf die Reihe kriege, wenn ich in diesem Hass mit diesem Mann verbunden bleibe, weil Hass verbindet.
Trotzdem hadert Katharina mit ihrem Schicksal und mit Gott.
Warum tust du mir das an, Gott? Ja. Und dann aber auch, warum passiert mir das? Und vor allen Dingen, warum klopft der Tod so massiv an die Tür? Was will er mir sagen? Also ich habe schon, weil ich schon sehr früh spirituell war und mich nach dem Sinn des Lebens gefragt habe, habe ich schon auch nach der Botschaft gesucht. Die habe ich aber natürlich am Anfang nicht gehabt und ich habe sehr mit Gott gehadert, habe dann aber gemerkt, weil es mir so schlecht ging und weil ich nicht schlafen konnte und mir auch kein Therapeut helfen konnte, weil ich gedacht habe, einer, der das nicht erlebt hat, der weiß gar nicht, was gerade in mir vorgeht. Und habe mich dann ins Gebet begeben, obwohl ich sonst nicht so im Gebet war. Ich bin auch keine Kirchengängerin. Aber da habe ich wirklich gemerkt, es gibt eine höhere Kraft, die mich gerade anfängt zu tragen. Und ich bin ruhiger geworden. Ich konnte wieder einschlafen. Also ich habe wirklich diese Kraft Gottes gespürt. Ich habe auch wirklich gesagt, wenn du mir das hier auferlegst, dann hilf mir wenigstens weiterzugehen und hilf mir, diesen Weg zu gehen und dieses Schicksal zu tragen.
Auch wenn die Zwiesprache mit Gott Katharina hilft, sie merkt, es reicht nicht.
Ich kann aber heute gut drüber reden, weil ich sehr viel Therapie gemacht habe. Ich habe gemerkt, ich schaffe es nicht ohne. Ich habe gebetet und ich war spirituell und ich habe an Karma geglaubt und an Reinkarnationstherapie und ich habe sehr viele Bücher über Nahtoderfahrungen gelesen. Das hat mich alles im Überleben gesichert, aber ich habe dann gemerkt, ich komme nicht ins Leben zurück. Und da habe ich sehr viel Therapie gemacht. Und man merkt immer dann, wenn man über eine schlimme Geschichte trotzdem noch gut reden kann, dass es auch sehr gut geheilt ist. Ich kann auch heute die Geburtstage meiner Familie gut feiern, ohne in einem Schmerz zu sein. Das ist immer dann ein Zeichen dafür, dass es gut geheilt ist. Aber es ist ein ganz, ganz schweres Schicksal. Und ich sage auch immer, dass der Tod von meinem Sohn der schlimmste Tod war, obwohl ich natürlich auch meinen Mann und meinen Bruder sehr geliebt habe. Aber der Tod von dem Kind ist einfach eine andere Dimension. Ab diesem Moment stirbt man als Elternteil ein Stück mit. Man stirbt mit und es ist eine Wunde, die heilt nicht, aber man kann lernen, mit der zu leben. Aber es ist so ein massiver Einschnitt ins Leben, dass das Leben nicht mehr so wird, wie es mal war. Es wird anders. Es kann auch trotzdem gut werden. Ich habe heute trotzdem ein gutes Leben, aber ich bin nie mehr der Mensch geworden, der ich war. Trotzdem ist es so für mich, dass ich Gott nicht als strafenden Gott ansehe, weil ich heute auch rückblickend sagen kann, fast 20 Jahre später, dass mich dieses Schicksal auch zu meiner Berufung geführt hat und mich zu dem Menschen gemacht hat, der ich eigentlich bin. Ich war davor eher nicht die Frau oder der Mensch, für den ich inkarniert bin, für den ich hier angetreten bin auf dieser Welt. Das war ich nicht.
Katharina findet in der Therapie zu sich, indem sie sich allen Fragen in ihrem Leben stellt, egal wie unangenehm die sind.
Es war unfassbar schmerzhaft und ich sage auch jedes Mal, ich habe einen wahnsinnig hohen Preis bezahlt, um meine Identität zu finden. Aber wie gesagt, ich sehe alle Ereignisse im Leben, sehe ich immer als Chance zu sagen, welche Botschaft steckt dahinter? Was ist nicht heil in dir? Wo hast du den falschen Weg genommen? Wo bist du falsch abgebogen?
Auch die Beziehung zu ihrem verstorbenen Mann wird hinterfragt. Vielleicht auch gerade deshalb, weil sie ihn geliebt hat.
Ich kann zum Beispiel sagen, ich habe die Partnerschaft mit meinem Mann, da konnte ich mich gar nicht so entwickeln, wie ich es gerne gemacht hätte. Da war ich eher die Frau an der Seite von einem sehr erfolgreichen Mann. Er war ein Macher, er war sehr jung, war sehr erfolgreich, hat sehr viel Geld verdient. Und ich war eigentlich nur so das blonde Püppchen an der Seite zum Rumzeigen. Ja. Und das war aber gar nicht meine Position. Aber ich bin halt damals so reingerutscht, weil mir mein wahrer Kern nicht bewusst war. Und ich hätte das auch nicht akzeptiert, dass ich mich in andere Bereiche begebe, schon gar nicht so Spiritualität und so. Die Bücher hätte er, glaube ich, versteckt. Und natürlich auch, was macht denn so ein Tod mit dem Kind, mit der Psyche, mit der Mutter, mit der Psyche der Kinder? Also da habe ich mich ganz arg mit Bindungstrauma auseinandergesetzt, mit Verlusttrauma, mit Existenztrauma. Es sind durch den Unfall, weil mich das so dermaßen aufgerissen hat, sind bei mir noch andere Kindheitstraumen hochgekommen, von denen ich gar nicht wusste, dass ich sie erlebt hatte. Ich hatte eine hochgradig narzisstische Mutter, die mich nicht gewollt hat. Und diese Ablehnung habe ich mein ganzes Leben lang gespürt. Und es ist schlimm für ein Kind, ja. Und ich hatte einen Bruder, der bei dem Unfall ums Leben gekommen ist, der hatte eine Behinderung, der hat die ganze Aufmerksamkeit gehabt, die meine Eltern hatten. Der ist auch sehr oft operiert worden, war viel im Krankenhaus und ich stand einfach im Abseits. Und es macht was mit dem Kind. Und mein Vater war ein ganz herzensguter Mensch, aber war sehr weich. Und es gab dann auch einen wahnsinnigen Scheidungskrieg, großen Krieg. Meine Mutter hat meinen Vater nicht mehr losgelassen. Und es sind einfach unschöne Erinnerungen, die ich habe und die haben mich geprägt. Ja, wenn man als Kind ungewollt ist, nicht willkommen, ungeliebt, man fühlt sich dann immer ungeliebt. Man hat keinen guten Selbstwert, man hat keine Selbstliebe. Und das hat Auswirkungen auf das Leben, ja.
Katharina versucht in der Zeit, eine neue Beziehung zu führen, merkt aber schnell, dass das nicht geht.
Ich habe mich nach einem Jahr an einen Mann gebunden. Rückblickend würde ich aber sagen, das war eher aus einer Bedürftigkeit heraus, weil ich natürlich auch Ängste hatte, wo ich gedacht habe, oh Gott, jetzt stehe ich hier mit zwei Kindern alleine, schaffe ich das alles und so rückblickend. Wobei ich sagen muss, das war wirklich ein toller Mann. Also ich möchte es überhaupt nicht abwerten, aber mit dem Wissen von heute würde ich sagen, ich hätte mich da erst noch mal viel mehr meiner Heilung widmen müssen. Und sollen.
Zu tief sitzen die Traumata. Und Katharina hat ja auch noch die Zwillinge.
Der Umgang mit meinen Kindern, der war auch problematisch durch dieses Trauma, weil die haben natürlich gemerkt, die Mutter ist zwar physisch da, aber die ist seelisch überhaupt nicht anwesend. Und das war für meine Kinder auch ganz schwer und hat natürlich auch eine Bindungsstörung verursacht. Ich würde mal sagen, so nach 3 Jahren. Da kommt Lebensfreude zurück und du kannst dich halt auch wieder mehr öffnen anderen Menschen gegenüber. Der Umgang mit meinen Kindern war harmonischer. Ich hatte mehr Lebensfreude, also ich konnte tanzen gehen, ich habe mein Leben genossen, ich habe mich Menschen geöffnet, ich konnte weggehen. Es ist so dieser Alltag, also früher ist mir schwer gefallen, es hört sich krass an, aber es ist mir schwer gefallen, die Spülmaschine auszuräumen oder meine Küche aufzuräumen, das war mir zu viel. Das habe ich dann alles nebenher machen können. Also auch so drumherum der Alltag mit dem Einkaufen, das ging einfach wieder alles besser.
Katharina beschließt, selbst Therapeutin zu werden. Zum einen aufgrund ihrer intensiven Erfahrung und zum anderen, weil Psychologie sie schon immer interessiert hat.
Ich war ja schon immer sehr mit der Psychologie beschäftigt, aber ich bin natürlich durch dieses schwere Schicksal bin ich noch mal mit Bereichen in Kontakt gekommen, in die ich sonst nicht reingegangen wäre. Also ich habe ganz intensiv mich befassen müssen mit Trauma, mit Familientrauma, mit Familienschicksale. Und das sind Bereiche, die schon sehr früh bei mir angelegt waren. Ich durfte die aber zu Hause überhaupt nicht leben. Also als ich gesagt habe, ich möchte Psychologie studieren, also das war unfassbar. Meine Eltern waren beide geschockt. Ja, wie kann man also Psychologie und nein, du musst jetzt Medizin und Zahnmedizin, weil das passt ja in unsere Familie rein. Und es war so ein Keim war in mir angelegt und der durfte nicht sich entwickeln. Und durch den Unfall durfte der sich entwickeln. Und ich bin heute die Frau, wo ich sage, das bin ich, das ist meine Identität, das ist mein wahres Ich. Ich wäre dort nicht hingekommen. Ich kann heute als Therapeutin sehr gut arbeiten, weil ich natürlich Menschen begleiten kann. Ich arbeite mit dem Kinder- und Jugendhospiz zusammen. Ich begleite verwaiste Eltern. Ich begleite Kinder, die einen Elternteil verloren haben. Wenn man begleiten möchte, geht es wirklich darum, den Schmerz des Betroffenen aushalten zu können und nicht zu trösten, weil in dem Moment kann man nicht trösten. Und dieses, du musst raus, du musst unter die Leute, das haben ja auch alle gesagt, das funktioniert alles nicht so gut. Also wirklich dieses, ich bin da, ich stelle dir ein warmes Essen vor die Tür, ich nehme dir mal deine Kinder ab, damit du schlafen kannst, ich mache deine Wäsche. Also eigentlich so dieses Alltagsmäßige, das ist eine große Unterstützung, weil man ist durch diese Traumaerfahrung so gelähmt, dass man ganz viel nicht mehr auf die Reihe kriegt. Und dieses Aushalten zu sagen, ich höre dir zu, auch wenn du mir jetzt deine Geschichte zum 100. Mal erzählst, aber ich höre mir das einfach nochmal an, ohne Empfehlung, Ratschläge, Trösten. Man kann da nicht trösten. Und wenn man als Betroffener ist, kann ich nur aus meiner Erfahrung sagen, wenn man ein Trauma erlebt hat, braucht man eine Traumatherapie. Und da reicht es auch nicht, irgendwie im Kreis zu sitzen und sich einen Ball zuzuwerfen und zu sagen, wir reden drüber. Ab einem gewissen Punkt, wenn man merkt, man kommt vom Überleben nicht ins Leben und so war mein Gefühl, ich war nur im Überleben, dann muss man eine Traumatherapie machen. Ja.
Auch wenn Katharina ihre Identität findet, sie ist nicht gefeit vor Rückschlägen.
Ich habe eine Krebserkrankung bekommen, aber auch da war natürlich für mich der Punkt zu sagen, warum habe ich es bekommen? Und man kriegt nicht einfach so Krebs. Ja. Und ich habe ganz oft festgestellt, dass Frauen, die ein Kind verlieren, das weiß ich auch heute aus meinen Beratungen, die entwickeln auf der linken Seite einen Brustkrebs. Und das hatte ich auch. Und das ist, weil die linke Körperseite ist unsere Mutterseite. Es ist einmal unsere eigene Verbindung zu unserer Mutter, aber auch unser Muttersein. Und wenn ein Kind stirbt, geht ganz oft ein Teil der Mutter, der Seele der Mutter geht mit dem Kind mit, was gestorben ist. Und da hatte ich einen Anteil in mir, der sterben wollte. Und dann inszeniert der Körper eine Erkrankung, dass man gehen kann. Wenn ich ehrlich bin, wenn ich das gemacht hätte, was die Ärzte mir empfohlen hätten, wäre ich tot. Ja, weil ich so einen seltenen Brustkrebs hatte, der noch nicht so erforscht ist, dass die mich unbedingt für eine Studie haben wollten. Und die Studie hätte so ausgesehen, dass sie alle 14 Tage in den Tumor reingestochen hätten. Und irgendwann hätte er ja gestreut. Also da muss man ja keine Medizin studieren, um das zu wissen. Und mein großes Glück war, dass der Tumor verkapselt war und nicht gestreut hat. Und ich habe mir den Tumor natürlich entfernen lassen. Und es war mein Glück, dass er nicht gestreut hatte. Aber ich habe danach natürlich eine Aufstellung gemacht, weil ich wissen wollte, warum genau links, warum nicht rechts oder warum nicht ein anderer Gebärmutter, was auch immer. Und dann hat sich dieser Anteil gezeigt, der diesen Zug in den Tod hatte.
Katharina ist ein sehr spiritueller Mensch. Das mag nicht allen zusagen, aber das ist für Katharina kein Problem.
Ich will niemanden von meinem Weg und von meinen Sichtweisen überzeugen. Ich sage meine Erfahrung, ich sage meine eigene Erfahrung, ich sage die Erfahrung aus meinen Beratungen mit meinen Klienten und gebe diese Information weiter. Und was dann jeder Einzelne damit machen möchte, soll er das machen. Ich sag auch nicht anderen Menschen, ihr müsst gläubig sein und beten. Ich gebe immer nur meine Erfahrung weiter, aber ich will niemanden missionieren oder überzeugen oder sonst irgendwas. Ich kann Menschen gut dort stehen lassen, wo sie stehen. Man braucht auch eine gewisse Reife, um manche Dinge verkraften zu können und sich manchen Dingen zuzuwenden. Aber ich kann auch aus meiner Erfahrung sagen, Menschen, die an gar nichts glauben, an gar nichts, weder an Gott noch an irgendeine andere Religion noch an Spiritualität, die Menschen tun sich schwer, aus Schicksalsschlägen rauszukommen.
Heute führt Katharina ein gutes Leben, wie sie sagt, auch ohne Partner.
Man hat ja ab einem gewissen Alter auch gewisse Vorstellungen gemacht und so, und ich konnte das dann so gut nicht mehr untereinander bringen, ja. Ich bin glücklicher Single und ich bin wirklich glücklicher Single. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich halte mir alle Männer vom Leib. Also wenn jetzt ein Mann kommen würde, wo ich wirklich sagen würde, das passt, der ist einfach auch mit mir auf einer Ebene, dass er mich auch versteht, dann warum nicht, ja.
Aber auch wenn der Partner nicht kommen sollte, Katharina hat Wege entwickelt, alleine klarzukommen.
Wenn ich Tage habe, wo es mir einfach nicht so gut geht, dann gehe ich A mit meinem Golden Retriever in den Wald, dann gehe ich laufen. Ich meditiere dann und fange ganz tief an zu atmen und versuche mich immer wieder, aber wie gesagt, es ist halt auch nur meins, mich an die geistige Welt anzubinden und zu sagen, gib mir Kraft, gib mir Information, was ist der nächste Schritt? Und ich gehe auch durch den Wald, ich rede auch vor mich hin, weil auch das wichtig ist, Dinge auszudrücken. Und das ist mein Weg, um immer wieder in die Kraft zu kommen.
Eine letzte Botschaft liegt Katharina noch am Herzen.
Mir wäre wichtig, den Menschen Mut zu machen, niemals ihr Leben aufzugeben, egal wie es einem gerade selber um die Ohren fliegt. Nie das Leben aufzugeben, sondern sich dem Fluss des Lebens weitergehen und ihm einfach folgen und sich darauf einlassen, was bietet mir das Leben noch, auf was warte ich noch, auf was wartet das Leben noch, dass ich es entdecken darf. Und wenn wir Erkrankungen haben, ob psychisch oder körperlich, dass wir vielleicht doch überlegen, woran könnte es sein, was gibt es für einen Hinweis. Und rückblickend kann ich sagen, jede Katastrophe, die ich hatte, hat mich in Transformationsprozesse gebracht, die mich alle ein Stück weitergebracht haben und meinen innersten Kern immer mehr und mehr offengelegt hat. Und das ist auch eine ganz spannende Reise, auch wenn sie manchmal sehr schmerzhaft ist.
Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Alle Folgen in der ARD-Audiothek und auf vielen anderen Podcast-Plattformen. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.
Ich glaube, das Spannende an der Frage nach der Natur des Menschen ist eigentlich, ob das eine Frage ist, die man aus der Empirie heraus wertfrei beantworten kann.
Freunde der Weisheit, das philosophische Radio von WDR5 ist ein ziemlich einzigartiges Forum, in dem ich mit Philosophinnen und Philosophen über spannende Ideen und Thesen diskutiere.
Durch den Zeitdruck erfährt das Leben einen Teil seines Sinns.
Mein Name ist Jürgen Wiebeke und ich freue mich auf Sie, denn auch unser Publikum kommt zu Wort. Also schreiben Sie an philo@wdr.de.
Das gibt es in ganz vielen Bereichen, dass man gezwungen ist, nochmal ganz genau hinzuschauen, was man eigentlich sagen möchte mit diesen Begriffen.
Genau hinschauen auf Begriffe und Gedanken, das tun wir im Philosophischen Radio von WDR5, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Komm, erhabene Göttin der weisen Gedanken.
Aber grübeln Sie nicht zu viel.